Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium. Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Evangelium nach Lukas. Und heute studieren wir Lukas Kapitel 16, die Verse 16 bis 18. Lukas Kapitel 16, die Verse 16 bis 18. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfällt. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Amen. Amen. Dies sind Worte unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten, dass wir sie auch als solche empfangen. Lasst uns beten. Unser Herr und Meister, du Sohn Gottes, unser Erlöser Jesus Christus, wir wollen dich ehren und von dir lernen, zu tun, was du sagst. Und so schenk uns doch Verständnis, schenke uns, dass wir dein Wort in Reinheit und Wahrheit auslegen, aber auch annehmen und anwenden auf unser Leben. Herr, denn du sagst, der ist es, der dich liebt, der deine Gebote hält. Und so, Herr, schenke uns dazu deine Hilfe, deinen Heiligen Geist, deine Gnade, denn getrennt von dir können wir nichts tun. Und so erbarme dich über uns und segne uns, wenn wir hören auf dein heiliges Wort. Herr, wir bitten es in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ihr Lieben, es gibt für uns Christen, das heißt auch konkret für uns als Gemeinde und für die Kinder, die aufwachsen in unserer Mitte, so einige Gefahren. Und eine Gefahr, die uns bedroht, ist, dass wir so werden wie die Gemeinde in Laodicea. Da heißt es in Offenbarung Kapitel 3, Vers 17, dass diese Gemeinde sagt, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts. Und Jesus sagt, und du weißt nicht, dass du der Elende und der Bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Also die Gefahr, dass wir falsch über uns urteilen, dass wir denken, wir sind rechtschaffend, wir sind gerecht, wir denken, die Leute sagen über uns, dass wir gerecht und fromm sind, wir selber denken das über uns und merken vielleicht gar nicht, wie jämmerlich wir eigentlich sind. Das heißt, wenn wir geblendet sind von Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit, von einem geistlichen Stolz, erinnerst du dich noch, ein Kapitel zuvor, das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, wo wir feststellen mussten, hier geht es eigentlich um zwei verlorene Söhne und der eine war verloren in Weltlichkeit und der andere war verloren in Selbstgerechtigkeit. Und dieser ältere Sohn, der sollte die Pharisäer darstellen, denn was sagte dieser ältere Sohn über sich selbst in Vers 29? Er sagte, niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Also pure Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit. Zu glauben, man hat sich selbst nichts vorzuwerfen. Im Grunde, Gott müsste einen feiern und einen Lohn für all die Leistungen, die man erbracht hat. Und dann verachtet man die, die gesetzlos gelebt haben, jetzt aber Buße tun und Gnade finden, weil man denkt, das verdienen sie nicht. Und so waren die Pharisäer verloren, weil sie gefangen waren in Selbstgerechtigkeit. Und aus Weltlichkeit, da mag man sich ja noch rausbekehren. Aber das selbstgerechte Menschen Buße tun und umkehren, das scheint beinahe unmöglich zu sein, weil ja ein selbstgerechter Mensch eben seine Sünde nicht einsehen will. Und so die Pharisäer, denkt daran, letzten Sonntag, Christus lehrt sie, was der rechte Umgang ist mit Geld. Doch anstatt ihre Sünde zu erkennen, anstatt zu sehen, dass sie geldliebend waren, reagieren sie hochmütig. Sie erhoben die Nase, sie spotteten über Jesus, weil sie selbstgerecht waren. Und so spricht Christus dieses Urteil über sie aus, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Also, sie haben sich selbst dargestellt vor den Menschen, als seien sie die Gerechten. Und deswegen wurden sie ganz groß vor den Menschen, als seien sie die Heiligen des Herrn. Dabei kennt Gott die Wahrheit. Er kennt ihr Herz. Er weiß, das sind die Elenden, Bemitleidenswerten, Armen, Blinden und Bloßen, die sie bloß sind. Alles, wo sie sich selbst rechtfertigen, wo sie sich selbst groß machen und sich erheben vor den Menschen, ist ein Greuel vor Gott. Und das lasst uns tatsächlich ernst nehmen. Lasst uns das für uns, für jeden Einzelnen, für die ganze Gemeinde und auch für unsere Kinder ernst nehmen. Ja, wir müssen uns hüten vor aller Weltlichkeit, aber wir müssen uns genauso streng hüten vor aller Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit. Und gerade wenn du vielleicht ein Kind bist und hier aufwächst und vielleicht diesbezüglich so erzogen wirst, dass du immer treu den Gottesdienst besuchst, du führst ein ordentliches, anständiges Leben, du betest vielleicht, du dienst, du spendest vielleicht, du studierst die Heilige Schrift vielleicht und lebst eben nicht weltlich wie so andere. Und dann nicht erkennst, dass du eben nicht gerecht in dir selbst bist. Das ist die Gefahr. Und dann nicht erkennst, was das eigentliche Gebot der Stunde ist. Was ist das Gebot der Stunde? Was sagt Jesus den Pharisäern noch einmal, damit sie verstehen, was es jetzt zu tun gilt? Vers 16. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Also sie dachten, das Gesetz, das ist das Ende in sich selbst. Also Gott hat es gegeben, damit man es hält. Und wenn man sich daran hält, dann wird man gerecht vor Gott sein. Ja, Gott wird seinen Messias senden, aber der wird im Grunde nur uns Gerechten sammeln. Also die, die schon das Gesetz so gehalten haben, die schon wohl und angenehm sind vor Gott. Fromme Menschen, die seine Gebote bewahrt haben. Und Christus macht ihnen klar, ihr habt überhaupt gar nichts verstanden. Das Gesetz, die Propheten, das gesamte Alte Testament, es reicht bis Johannes. Alles, was geschrieben wurde, die Bücher Mose, alle Propheten, alles führt zu einem bestimmten Punkt, zu einem bestimmten Ziel. Und Johannes der Täufer war der Letzte in dieser Reihe, der letzte Bote des Alten Testaments, der was einführt und was vorstellt. Nun dem Tag, an dem was geschieht, bis die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt wird. Sie haben nicht verstanden, dass das Gesetz und die Propheten führen sollten, bis dieser Tag anbricht. Das heilige Gebot Gottes ist nicht die gute Botschaft. Ja, die Gebote Gottes sind gut und heilig, aber eben weil sie es sind, zeigen sie uns vielmehr auf, dass wir böse, sündig und schlecht sind. Sie sind in sich selbst nicht die gute Botschaft. Sie zeigen uns die schlechte Botschaft auf, dass wir schuldig sind. Intensiv studieren wir das gerade im Römerbrief, wo es heißt in Römer 3, Vers 20, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch, also kein Mensch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durchs Gesetz kommt was? Erkenntnis der Sünde. Wir sind allesamt Sünder. Wir verdienen alle das Zorngericht Gottes. Kein Mensch wird durch das Halten des Gesetzes gerecht vor Gott. Und darum führt das Gesetz zu etwas. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Also wen hat Johannes der Täufer uns vorgestellt als die letzte Stimme des Alten Testaments? Christus. Und dieser? Er bringt das Evangelium. Die frohe Botschaft von dem Reich Gottes, nämlich, dass alle, auch die größten Sünder, auch die Zöllner, die Huren, die Heiden und alle, dass wenn sie doch nur Buße tun und glauben und zu Christus kommen, Vergebung all ihrer Schuld empfangen und dass die Tore weit offen stehen für sie, dass sie eingehen in das Reich Gottes, in das Reich der Himmel. Und die gesamten Gesetze und alle Propheten verweisen darauf, dass Christus kommt und die Zeit der Erlösung bringt. War das nicht die erste Predigt von Jesus in Lukas Kapitel 4, wo er predigte in Nazareth in der Synagoge? Da heißt es ab Vers 17, und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Das ist Christus. Er bringt dieses Evangelium, die frohe Botschaft. Er ist sie selbst. Er ruft ein angenehmes Ja des Herrn aus. Das heißt Schuldenerlass, Zeit der Gnade, Zeit der Erlösung. Für alle, die da kommen und Buße tun und glauben, sie finden Freiheit von aller Sündenschuld durch Christus, den Erlöser. Aber die Pharisäer, sie hörten all das, aber sie sagten sich, wir haben Mose und die Propheten und daran halten wir uns, alles gut. Da muss keiner kommen, der uns irgendwie erlöst. Und damit sind sie in Wirklichkeit Feinde des Gesetzes Gottes. Damit verachten sie in Wirklichkeit das Gesetz Gottes. Denn wie Paulus schreibt in Galater 3, Vers 24, also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Also das Gesetz und auch die Propheten, sie sind uns als Zuchtmeister, als Erzieher gegeben, die uns lehren, die uns überführen und dadurch führen zu Christus, den einzigen Weg der Erlösung. So auch das Zeugnis der Propheten, Jesaja 53, Vers 11. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er auf sich selbst laden. Nein, sie brauchen das nicht. Sie brauchen niemanden, der ihre Schuld auf sich lädt oder der ihnen verhelfen würde zur Gerechtigkeit. Sie sind in sich selbst gerecht. Hier ist der Gerechte, der Knecht Gottes. Er verkündigt euch das Reich der Himmel. Hier vor euren Augen ist die Pforte zum Himmel geöffnet. Er selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber nein, ihr verunehrt das Gesetz, weil ihr lasst euch nicht überführen. Ihr lasst euch nicht überführen und ihr lasst euch nicht führen zu Christus. Also die Pharisäer erkennen nicht das Gebot der Stunde, was jetzt zu tun ist. Woran erkennt man denn selbstgefällige und selbstgerechte Menschen? Daran, dass sie nicht tun, was Jesus jetzt hier beschreibt, in diesem Vers 16. So von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Vielleicht etwas verständlicher ausgedrückt, jeder versucht mit aller Gewalt hineinzudringen. Jeder. Die größten Sünder kamen herbei. Die Zöllner, die Huren, die Gottlosen, die Heiden, sie kamen. Und sie hörten eine gute Nachricht. Für sie, die schlechten Menschen. Die gute Nachricht, dass es für solche wie sie Einlass gibt in dem Reich Gottes. Sie hörten von Gnade und Erlösung und Rettung. Und darum spazierten sie nicht. Sie waren nicht am Flanieren, am Schlendern. Sie kamen und sie stürmten herbei. Sie dringen mit aller Gewalt hinein. Das meint keine militärische Gewalt. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie, ja, vielleicht habt ihr die Bilder gesehen. Habt ihr das mitbekommen, wie die Bundeswehr, andere, die Menschen aus Kabul evakuieren wollten? Wie sie hinausfliegen wollten aus Afghanistan? Habt ihr die Bilder gesehen? Wie sie alle herbeiströmten und wie sie sich dicht an dicht drängten und sich hineinzwängten und sich hindurchquetschen wollten, nur um irgendwie in dieses Flugzeug zu gelangen. Und die deutschen Medien schrieben, Afghanen klammern sich an das Flugzeug fest. Am Airport spielen sich dramatische Szenen ab. Menschen versuchen verzweifelt, in das Flugzeug zu gelangen. Ja eben, um sich in Sicherheit zu bringen. Das Innere des Flugzeugs war prall, war überfüllt und die Leute klammerten sich sogar an die Flügel des Flugzeuges. Mit aller Gewalt wollten sie eindringen. Warum? Weil einzugehen in das Flugzeug das Leben für sie bedeutet. Ihnen ist klar, das kann meine einzige Rettung sein. Und so auch bei dem Reich Gottes, wenn es verkündigt wird. Wenn die größten Sünder, die Gottes Zorn verdient haben, plötzlich diese Botschaft hören, dass es eine Rettung für sie gibt. Dann, wenn man seine Sünde erkennt, seine eigene Verlorenheit, erkennt, dass der Zorn Gottes auf einen wartet und man eben nicht selbstgerecht ist und man eben nicht bei sich selbst spricht. Ich habe Abraham zum Vater, ich bin ein Jude, ich bin gesetzestreu, ich habe alle Gebote gehalten, wie der reiche Jüngling es sagte. Eben wenn man erkennt, dass man schuldig vor Gott ist und seinen Zorn verdient, dann wird man ringen und man wird alle Kräfte aufbieten, keine Kosten und Mühen scheuen, man wird alles geben, um einzugehen. Denkt einmal an Lukas Kapitel 5, wo die Freunde kamen, weil alles so dicht umstellt war um Jesus und wie sie gewaltsam das Dach aufbrechen, um einen gelähmten Freund hineinzubringen. Oh, denkt an Lukas Kapitel 7, wo die Sünderin es wagte, in das Haus des Pharisäers einzudringen, um Jesus zu begegnen, ihm die Füße zu salben, zu weinen. Denkt an die blutflüssige Frau in Lukas 8, die sich durch die ganze Menschenmenge drängte, nur um Christus am Zipfel seines Gewandes zu berühren. Denkt an all die Sünder, an die Zöllner, an die Huren, die herbeiströmten, um seine Worte zu hören. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Eindringen, mit aller Gewalt eindringen, meint das, was Jesus sagt in Lukas 13, Vers 24. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Und das ist genau das, was den Pharisäern absolut fehlte. Sie ringen nicht danach, sich mit aller Gewalt durch die enge Pforte ins ewige Leben zu drängen. Sie erkennen ja überhaupt nicht ihre Not und die Dringlichkeit und die Verlorenheit. Selbstgerechte, selbstgefällige Menschen erkennen nicht die gute Botschaft, weil sie sich selbst für die gute Botschaft halten. Die gute Botschaft ist, dass ich gut bin, dass ich Gutes tue und dass der gute Gott mich aufnehmen wird. Keine Panik, alles in Ordnung, kein Zorn erwartet uns, das Reich Gottes gehört uns. Wir sind nicht wie die Afghanen, die sich dringen müssen und drängeln müssen, um irgendwie einzugehen ins Flugzeug. Für uns muss es ein Privatjet geben, mit rotem Teppich ausgelegt für uns. Wir werden mit Handkuss empfangen. Es ist eine Ehre für Gott, dass wir eingehen dürfen in sein Reich. Frag dich, kann es sein, dass auch du selbstgerecht bist und vielleicht sind nur einige Spuren davon zu sehen, aber vielleicht bist du auch ganz und gar erfüllt damit. Nun, woran kann man das ausmachen? An der Frage, ob du mit aller Gewalt hineingedrungen bist in das Reich Gottes. Also, ich will dich fragen, wo warst du in deinem Leben voller Verzweiflung davon ergriffen, dass du umkommst und ewig verloren gehen wirst, wenn du nicht durch Gnade eingehen darfst in das Reich Gottes? Wo war die gute Botschaft wirklich für dich gut, weil du verstanden hast, wie schlecht du bist? Hast du erkannt, dass du keine andere Wahl hast, als hineinzudringen, weil es geht um Leben und Tod? Und mit größtem Eifer und Ernst und Entschlossenheit lässt du dich von nichts aufhalten. Gehörst du zu diesen Scharen von Sündern, die herbeiströmen, um die Tore des Himmels im Sturm zu erobern? Und nein, versteht mich nicht falsch, das Reich Gottes kann nicht mit Gewalt eingenommen werden, als könnte man den Himmel irgendwie erstürmen und Gott müsste dann hilflos zuschauen, weil seine Feinde gegen seinen Willen in sein Reich eindringen würden, um es einzunehmen. Was für ein Unsinn. Nein, Gott stört sich nicht daran, dass Menschen verzweifelt ringen, mit aller Gewalt eingehen zu wollen ins ewige Leben. Er stört sich an den Menschen, die das gerade eben nicht tun. Die da selbstgefällig dasitzen, selbstgerecht, als hätten sie all das überhaupt nicht nötig. Wie ist das bei dir? Hat Gottes Wort dich so erweckt, dass du aufgewacht bist aus deinem Sündenschlaf, aus deiner Gleichgültigkeit, dass du erkennst, du bist verloren, du wirst umkommen, in alle Ewigkeit umkommen, wenn du nicht in das Reich Gottes eingehst aus Gnaden? Dann wirst du ringen, dann wirst du alles überwinden. Du wirst auch alles überwinden, was sich dir in den Weg stellt. Du wirst nicht mehr da sitzen können, gedankenlos und passiv und gleichgültig. Jemand schrieb mir gestern eine SMS und sagte mir, vor langer Zeit war mal eine junge Frau bei uns im Gottesdienst. Und er sagt, sie hat sich wohl bekehrt. Sie hat ihm gestern gesagt, seitdem sie bei uns war, ließ es sie nicht mehr los. Sie konnte nicht mehr zur Ruhe kommen. Warum? Weil die erkennen, dass sie Sünder sind, sie werden nicht ruhen, bis sie eingehen in das Reich der Himmel, versteht ihr? Du wirst streben nach dem Leben. Du wirst alle Hindernisse überwinden wollen, selbst wenn Vater und Mutter und geliebte Menschen sich dagegen stellen. Du wirst sie hassen um Jesu Willen. Du wirst eingehen in das Reich der Himmel. Und wenn es Gefahren bedeutet, dass Menschen dich verstoßen und verfolgen, koste es, was es wolle, du wirst mit Gewalt eindringen in das Reich der Himmel. Und du wirst auch Gewalt üben gegen dich selbst. Damit meine ich, du wirst dich selbst verleugnen und du wirst dein Kreuz auf dich nehmen und du wirst ihm folgen. Koste es, was es wolle. Du ringst mit aller Kraft. Und dieses Ringen mit aller Kraft ist nicht, dass du dir die Gnade Gottes dadurch erwerben müsstest, sondern du ringst mit aller Kraft, weil du verstehst, dass die Gnade Gottes das Einzige ist, was dich retten kann. Dass du eingehen musst in dieses Reich der Himmel. Oh, das ist die Gefahr. Und manche vielleicht sind in unserer Mitte so, dass sie Monate um Monate hören das Wort Gottes und sie sind mit Interesse dabei. Aber was sie hören, diese gute Nachricht, die wir predigen, Sonntag für Sonntag, sie klingt nicht besonders gut in ihren Ohren. Ja, weil sie viel zu gut von sich selbst denken und ihre eigene Not und Sünde gar nicht erkennen. Und sie erkennen gar nicht, dass sie sich gerade am Rande der ewigen Hölle befinden, nur noch einen Schritt weit entfernt. Und dass hier ihnen der Ausweg, die Erlösung aus der Hölle, das ewige Leben, die Pforte in das ewige Paradies dargestellt wird. Aber da ist kein Eifer, kein Erschrecken, kein Ringen, kein Flehen, kein sich wirklich erniedrigen und Buße tun und zu Christus kommen, dass er sie erlösen möge. Was für eine Tragödie. Die Pharisäer haben das Gesetz und die Propheten, aber sie glauben, sie würden all das halten. Sie sind gerecht vor den Menschen. Und Jesus sagt, Gott kennt euer Herz. Er weiß, wie es wirklich um euch steht. Und was er sieht, ist ein Gräuel. Und das Gesetz, und das ist das Nächste, was wir uns jetzt anschauen, das Gesetz, das sie ja so lieben und sagen, sie halten das Gesetz und das wird sie schon als rechtschaffen vor Gott darstellen, dieses Gesetz wird sie mit voller Wucht treffen und sie werden verdammt werden für das kleinste Detail in diesem Gesetz. Vers 17. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfällt. Ja, mit dem Kommen Christi wird die gute Nachricht für böse Menschen, für Sünder verkündigt, für Zöllner und Huren und Gottlose, für Heiden, dass auch sie selbst, diese größten Sünder, gerettet werden können durch die große Gnade Gottes, durch den Glauben an das Evangelium, die frohe Botschaft. Ja, aber das heißt nicht, dass das Gesetz Gottes jetzt abgeschafft wäre. Nein, eher vergehen Himmel und Erde, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfällt. Ein Strichlein, das meint wörtlich ein kleines Hörnchen, ein Horn, weil das ist sozusagen so dieses kleinste Teil von so einem hebräischen Buchstabe. Bevor das passiert, dass auch nur der kleinste Teil vergeht von einem Buchstabe aus Gottes Gesetz, würde eher der Himmel und die Erde vergehen. Überleg dir mal, was das bedeutet. Also der kleinste Strich aus Gottes Wort oder die gesamte Erde, ja mit dem gesamten Universum, mit Himmel ist alles gemeint, Himmel und Erde vollständig, sag, was wiegt mehr? Was ist bedeutsamer? Was ist beständiger? Christus sagt Gottes Wort. Und zwar das kleinste davon, der kleinste Strich von einem Buchstaben. Ganz ähnlich sagt er es in Matthäus Kapitel 5, ab Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota und ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also das Kleinste vom Wort ist stabiler, beständiger, haltbarer, dauerhafter als das Größte und Stabilste, das wir kennen, Himmel und Erde, was doch eigentlich unverrückbar ist. Ihr Lieben, über diesen Vers sollten wir mal gründlich nachsinnen. Wenn wir das erkennen, was hier steht, wie groß ist eigentlich die Sünde, Gottes Wort und auch nur den geringsten Teil davon gering zu schätzen, damit leichtfertig umzugehen, als sei es irgendwie unbedeutend. Wie viel Ehrfurcht müssen wir eigentlich vor diesem heiligen Wort haben? Mit wie viel Gewicht sollte es haben in unserem Leben? Ein Strich davon hat mehr Bestand als Himmel und Erde. Das geschriebene Wort Gottes, das lehrt uns dieser eine Vers schon, ist wortwörtlich Buchstabe für Buchstabe, Strich für Strich, ja Wort für Wort, eingehaucht von Gott und ewig, gültig, hat Bestand, Bedeutung, Autorität. Wie groß ist also die Schuld derer, die dieses Wort so behandeln, als sei es nichts, als sei es unbedeutend. Als sei es auf die leichte Schulter zu nehmen, und dass sie sagen, ja, das war damals gültig, in dieser Kultur vielleicht, und all das ist überkommen. Und du verstehst nicht, eher vergeht die ganze Welt und der Himmel, als dass ein Strichlein von Gottes Gesetz fällt und sich auflöst. Die Pharisäer verstehen nicht, dass dies ihr Todesurteil ist. Ihr sicheres Todesurteil. Dieses heilige Gesetz wird sie richten und wird sie zermalmen, und nichts davon wird vergessen. Bis ins kleinste Detail werden sie beurteilt und verdammt werden. Bis ins kleinste Strichlein, ins kleinste Gebot hin. Es heißt in Galater 3, Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, also die, die sagen, durch das Halten des Gesetzes werde ich vor Gott gerecht, alle, die auf Gesetzeswerke vertrauen, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das Gesetz Gottes wird bis ins kleinste Detail hinein, in allen wird es sie verdammen. Und sie denken, kein Problem, wir sind rechtschaffend. Und jetzt schaut einmal. Jetzt werden wir Zeuge davon, wie Christus ihre Selbstgerechtigkeit völlig zerschmettert. Das ist so, als würdest du vor Gericht gehen und glauben, du wirst gerecht gesprochen. Vielleicht bist du sogar der Ankläger. Und am Ende wird das Todesurteil über dich verhängt. Vers 18. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassen heiratet, begeht Ehebruch. Zur Zeit von Jesus Christus schon, davor und auch danach, aber unter den Schriftgelehrten wurde darüber diskutiert, wie 5. Mose 24 zu verstehen ist. Da heißt es in 5. Mose 24 ab Vers 1, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges, wörtlich etwas Nacktes oder Nacktheit an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat. Und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden. Wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat. Oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wiedernehmen, seine Frau zu sein, nachdem sie unrein gemacht worden ist, denn ein Greuel ist das vor dem Herrn. Und du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Ja, es gab jetzt zur Zeit Jesu drei Lehrmeinungen, drei Rabbis, also drei Schulen, drei Interpretation, die vertreten waren. Da gab es den Rabbi Shammai, der sagte, damit ist gemeint mit diesem Text, also alle bezogen sich auf diesen Text, damit ist gemeint, nur bei Unzucht, also Nacktheit, wenn die Frau unzüchtig war, dann kann man sich scheiden lassen. Dann gab es den Rabbi Hillel. Der hat gesagt, nein, wenn man irgendeinen Grund findet, warum man keinen Gefallen mehr an seiner Frau hat, dann kann man sich scheiden lassen. Also wenn man irgendetwas Anstößiges findet, was einem nicht gefällt, vielleicht ist sie zu geschwätzig, vielleicht ist sie zu aufmüpfig. Und tatsächlich wird auch genannt, vielleicht hat sie das Essen verbrannt, vielleicht kann sie einfach nicht gut kochen. Aber das ist noch nicht alles. Dann gab es noch den Rabbi Akiva. Und er sagt, eigentlich braucht es gar keinen konkreten, objektiven Grund, warum man sich scheiden lassen kann. Es ist vielmehr eine subjektive Frage des Gefallens. Also wenn man vielleicht eine Frau hat und man findet sie nicht mehr attraktiv, aber da ist eine andere, die sieht hübscher aus, die ist attraktiver, dann kann man seine Frau entlassen. So, und ihr könnt euch vorstellen, was die Männer von diesen drei Interpretationen gerne angenommen haben. Ihr könnt euch vorstellen, was populär wurde, was gang und gäbe wurde. Und so ließen sich tatsächlich zu der Zeit Jesu sehr viele Menschen scheiden und heirateten neu. Das erfahren wir auch aus anderen Bibelstellen. Wir haben sogar ein Zeugnis außerhalb der Heiligen Schrift von Josephus, dem Geschichtsschreiber. Der hat in seinem Werk Jüdische Altertümer Folgendes geschrieben: Wer sich aber von seiner Gattin aus irgendeinem Grund, und solcher Gründe hat man viele, scheiden lassen will, soll ihr schriftlich versichern, dass er weiterhin mit ihr keine Gemeinschaft mehr haben wolle. So erlangt sie das Recht, mit einem anderen Manne zu leben. Bevor aber die Versicherung erfolgt ist, ist es ihr nicht erlaubt. Und so tat man es. Man ließ sich aus irgendeinem Grund scheiden und man heiratete eine andere Frau. So kam es auch, dass man sogar geschiedene Frauen heiratete. Und für die Pharisäer war das in Ordnung. Sie lehrten, Mose hat uns das Gebot gegeben. Sie rechtfertigten sich damit. Überleg einmal, was dabei rauskommt. Also, dir gefällt deine Frau vielleicht nicht mehr. Du hast irgendwie das Interesse an ihr verloren. Sie ist vielleicht nicht mehr so attraktiv oder kann nicht so gut kochen oder was auch immer. Und dann lernst du aber eine andere kennen. Das Problem ist, die ist verheiratet, genauso wie du. Nein, 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 du bist kein Ehebrecher. Also, ihr werdet jetzt nicht einfach zusammenkommen. Na, man muss das schon rechtmäßig machen. Gemäß dem Gesetz Mose. Also suche ich einen Grund, entlasse meine Frau und meine neue Flamme, die ich da habe, die muss ihrem Mann das Leben zur Hölle machen, damit er sie auch gehen lassen will. Und dann können wir beide zusammenkommen, legal, gerechtfertigt, ohne Probleme. Wir sind gerechtfertigt, alles läuft in Ordnung, gesittet ab nach dem Gesetz Mose. So war's. Christus durchschaut ihre fromme Fassade und er weiß, was sie in Wirklichkeit sind. Sie sind allesamt Ehebrecher. Sie sind Ehebrecher, das ist, was sie sind. Sie sind ein ehebrecherisches Geschlecht, das ist, was sie sind. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Mit anderen Worten, ihr rühmt euch, das Gesetz zu halten, ihr seid nichts anderes als Ehebrecher. Vielleicht sogar in doppelter Weise. Ihr habt euch scheiden lassen und dann heiratet ihr mit einer Geschiedenen. Sie erkennen nicht, was sie da tun. Sie halten sich für gerechtfertigt. In Malachi Kapitel 2, da wird diese Frage beantwortet: Warum nimmt Gott eure Opfer nicht mehr an? Warum habt ihr kein Wohlgefallen vor seinem Angesicht? Da ist es Malachi Kapitel 2 ab Vers 14. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. Also Kinder, das ist, was sein verheiratetes Paar erstrebt, dass Gott Nachkommen schenkt. Und jetzt hört einmal, so hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos. Denn er, Gott, hasst Scheidung, hat der Herr, der Gott Israels, gesagt. Der Herr warnt eindringlich, er warnt uns alle, nimm dich in Acht. Hüte dich bei deinem Leben. Ehebruch, Scheidung, der Herr hasst es. Hüte dich bei deinem Leben. Mit anderen Worten, Gott wird dich strafen. Verstehst du? Sie meinen, sie halten das Gesetz, Scheidung, alles in Ordnung. Das ist unsere Interpretation. Christus sagt, was er davon hält. So auch in Matthäus Kapitel 19, ab Vers 3. Und die Pharisäer kamen zu ihm und versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm: Warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Nun, mir ist klar, dass das ein großes Thema ist und wir jetzt uns verschiedene Stellen angucken müssen. Das machen wir, so Gott will, mal im Rahmen einer Lehrstunde, wo wir mehr Zeit haben. Aber ich will, dass wir heute Morgen verstehen, warum Christus diese Worte hier spricht zu den Pharisäern. Die Pharisäer sind es, die sich rechtfertigen vor den Menschen. Die nicht mit aller Gewalt eingehen in das Reich der Himmel, weil sie es gar nicht nötig haben. Jesus lehrt sie, dass das Gesetz nicht aufgelöst wird und auch nicht von diesen Heuchlern. Sie können es interpretieren, wie sie wollen. Bis ins kleinste Detail wird das Gesetz, auf das sie vertrauen, sie verdammen. Ihr meint, ihr seid gerecht, ihr meint, ihr könnt Gottes Gebote außer Kraft setzen mit euren Interpretationen und meint euch im Recht gerechtfertigt vor den Menschen. Das ist, was ihr seid, Ehebrecher. Und das ist keine Kleinigkeit, ihr Lieben. Denn eine Frau so unrechtmäßig zu entlassen, dann ist sie noch deine Frau. Und die, die du nimmst, ist die Frau eines anderen. Und es heißt in 3. Mose 20, Vers 10, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Was Christus hier ausspricht, ist das Todesurteil. Sie werden verdammt werden. Es heißt in Jeremia 9, Vers 10, denn sie sind alle Ehebrecher, eine Bande von Treulosen. Hosea Kapitel 7, Vers 4, sie sind alle Ehebrecher und es hat sich nichts geändert. Hosea Kapitel 7 und dann noch Hebräer Kapitel 13, Vers 4. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Hast du das gehört? Möge es jeder von euch gehört haben. Dass es eine schreckliche Sünde ist, dass es ein Gräuel ist. Und wehe den Gemeinden, die dem Volk lehren, sie seien gerechtfertigt, wenn sie sich scheiden lassen. Versteht ihr nicht, was es bedeutet? Wir sind Ehebrecher. Wenn wir einfach so in ungerechter Weise uns scheiden lassen, obwohl die Heilige Schrift keine Erlaubnis dafür erteilt und wir mit unseren Interpretationen meinen, sie würde es tun. Christus nennt hier nur eines der 10 Gebote. Er macht anhand von einem Beispiel klar, dass sie Gesetzesbrecher sind. Die, die sich für gerecht halten und groß sind vor den Menschen, sie sind nichts als Ehebrecher und sie werden verdammt werden. Nun aber wollen wir uns nicht überheben. Denn auch wir sind schuldig. Und wehe uns, wenn wir selbstgerecht sind und selbstgefällig. Und das Gesetz, bis ins kleinste Detail, ist sogar noch viel strenger, als wir denken. Denn sagt Jesus nicht in Matthäus Kapitel 5, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der seine Frau ansieht, sie zu begehren, eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn das doch so ist, und wenn das nur ein Gebot von vielen ist, meinen wir dann tatsächlich immer noch, dass wir gut sind? Dass wir diese gute Nachricht nicht bräuchten? Oder müssen wir dann nicht das Himmelreich erstürmen? Müssen wir dann nicht drängen und Christus ergreifen und bekennen, dass wir nichts gehalten haben? Nicht einmal den kleinsten Strichlein von Gottes Gesetz erfüllt haben? Müssen wir dann nicht kommen zu Christus, den Gerechten? Wie es heißt in 1. Petrus 3, Vers 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Ich möchte schließen mit einem Zitat, das Martin Luther zugeschrieben wird. Und dieses Zitat beschreibt sehr treffend, was wahrer rettender Glaube ist. Er sagt: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Wenn ich auch noch schlechter bin als diese, so halte ich meinen Herrn fest. Und dann spricht Christus zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber Vater, es hängt sich an mich. Was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Lass ihn durchgehen in das Reich der Himmel. Und Luther sagt, das soll mein Glaube sein. Und einem Gläubigen muss ich diese Worte nicht erklären. Er spricht ihn aus der Seele, denn er rechtfertigt sich nicht selbst und ist nicht selbstgefällig und schaut nicht auf seine Werke. Er schaut auf Christus und klammert sich an ihn und er stürmt den Himmel mit Gewalt. Das heißt, mit voller Verzweiflung schreien um Erbarmen, dass Jesus sich erbarmen möge. Und er tut es. Und daran wollen wir uns heute neu erinnern, wenn wir das Herrenmahl feiern. Wir wollen nicht selbstgerecht kommen, wir wollen demütig kommen. Und Christus sagen, wir klammern uns an dich, denn du hast uns zuerst geliebt. Du bist unsere einzige Hoffnung. Und wohin sonst sollten wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Und so lasst uns ihn preisen für das herrliche Evangelium, für die gute Botschaft, dass solch große Sünder wie wir gerettet werden, allein aus Gnade, allein durch sein Opfer, durch sein Blut. Gepriesen sei unser Herr und Erlöser, unser König, der Herr Jesus Christus. Amen.